HR3.
Der Gast des Tages.
Helmut Zerlett, Musiker aus Leidenschaft und Genussmensch.
Helmut, bist du wirklich da?
I made it.
You made it. Guten Morgen.
Guten Morgen. Oh,
ich wollte ja schon eine Suchmeldung aufgeben. Ich habe mir schon solche Sorgen um dich gemacht, Schatz. Wo warst du denn?
Ich hab den einzigen Taxifahrer in Köln erwischt, der den Mediapark nicht kannte.
Was?
Der hat sich dann im Parkhaus verfahren.
Oh Gott.
Wusste nicht mehr, wie man rauskam und so. Dann habe ich dann nachher ganz herrisch dann gesagt, jetzt links, jetzt rechts.
Was doch gar nicht deine Art ist.
Nee, überhaupt nicht. Ich war total entspannt. Und er meinte, sie können mir gerne weniger geben. Ich bin 5 Jahre nicht gefahren. Ich dachte, nee, komm hier, das ist schon okay.
Aber das Medienhaus, ja, Mediapark gibt es sogar schon länger als 5 Jahre. Selbst wenn er 5 Jahre, wer weiß, wo war.
Also ich habe auch gedacht, aber es ist so.
Gut, manchmal ist es einfach so. Ja. Man ist Gast in der Sendung und plötzlich geht kein Fahrstuhl, weil Sonntag ist und du aus dem Parkhaus nicht rauskommst.
Aber jetzt sitze ich doch hier.
Schön,
und alles
dass du da
ist
bist.
Gut. Ja, sehr, sehr gerne. Jetzt klappt's doch.
Wie geht's dir denn?
Ach, ganz gut. So, wenn ich jetzt mal so hier sitze, so komme ich wieder runter und habe natürlich gestern mitgelitten mit der deutschen Mannschaft. Und,
Wollen wir noch mal zusammen kurz weinen oder
ja,
geht's dir schon wieder gut? Also du bist ein Frauenfußballgucker.
Ja,
gut.
Absolut.
Finde ich gut. Mhm. Was hat dich denn begeistert bis gestern nach dem Abpfiff?
Ja, also ja, ich meine, die hatten ganz schön Energie noch. Also ich habe mich gewundert, dass die immer wieder aufdrehen konnten. Noch, aber leider fehlte irgendwie das Quäntchen Glück, dass der Ball dann auch wirklich reinging. Aber ich meine, so richtig stark waren die Japaner ja auch nicht. Aber so richtig gut, also dass es dann endlich dann geklappt hat, waren wir leider.
Wenn man die Standardsituation nicht nutzt und das Ding nicht rein, das Runde muss ins Eckige. Ich meine, wenn wir beide das sogar wissen, ne, dann ist natürlich hier Schluss.
Und das bei 15, glaube ich, Eckstößen. Also das ist ein bisschen blöd, ja.
Du hast sogar genau mitgezählt. Aber sag mal, du hast doch mal hast du nicht eine Musik gemacht für eine WM-DVD, letzte oder vorletzte WM bei den Frauen?
Ja, für die letzte WM in China habe ich die Filmmusik gemacht, genau.
Also bist du seitdem Frauenfußball-Fan oder warst du es vorher schon?
Sagen wir so, dass wenn man an einem Film arbeitet, dann ist das wie, als würde man mit den Leuten eine Woche verbringen. Und ich kannte nachher fast alle Fußballerinnen persönlich mit Vornamen, die ich leider wieder vergessen habe. Aber danach gab es dann auch so eine Vorführung und ich habe die alle ganz herzlich begrüßt, als wären sie bei mir die ganze Zeit zu Besuch gewesen. Weil man guckt die Bilder ja 100 bis 1000 Mal und Man wird ganz vertraut mit den Frauen und das war dann schon klasse, aber die kannten mich dann halt auch nur über Schmidt, teilweise, wenn überhaupt und so. Und das ist immer so ein bisschen irritierend, wenn einer einen so gut kennt.
Ja, aber das halt genauso geht es dir doch dann auch, wenn du in Köln oder wer weiß so in unserem Land rausgehst, da sagen doch die Leute auch mal, ah, hallo. Also dieser Moment, dass man denkt, man kennt dich aus dem eigenen Wohnzimmer und dann erst versteht, woher.
Das stimmt.
Effekt
ja, natürlich. Und am Anfang war ich ein bisschen irritiert, als das 95 mit Harald losging, weil so eine Art von Popularität kannte ich ja gar nicht. Über den Westernhagen war man zwar auch irgendwie in der Szene so bekannt, aber so auf einmal so täglich Fernsehen, was es ja damals war, haben sich die Leute dann auf der Straße dann rumgedreht und ich war am Anfang echt irritiert und dann kommen Leute auf dich zu mit offenen Armen, Helmut! Und ich, oh Scheiße.
Woher kennst du den?
Ja, und dann ist mein Namensgedächtnis auch nicht so groß und dann sag ich, ja, wir kennen uns so. Nee, wir kennen uns nicht. Ach, super, Glück gehabt. Aber seitdem bin ich halt immer erstmal nett zu jedem.
Solltest du jemals an Demenz erkranken, lieber Helmut, du wirst niemals vergessen, wie du mit Vornamen heißt. Die Leute werden dich immer begrüßen, Helmut.
Ja, so ein bisschen so ähnlich ist das ja. Ich stelle mir so eine Demenzkrankheit vor, dass dauernd einen Leute ansprechen und man weiß nicht, wer das ist.
Oh Gott, wie schrecklich.
Ja.
Aber klar, das ist natürlich, um nochmal auf diese musikalische Begleitung deiner Tätigkeit bei dem Film zur WM der letzten Frauenfußball-WM.
Die besten Frauen der Welt hieß der übrigens.
Oh ja, das darfst du nicht mehr sagen nach gestern Abend.
Ja, sind immer noch gut.
Ja, natürlich.
Ja.
Sind immer noch super, ne? Nee, aber da ist es natürlich so, dass du eigentlich schon die Namen der Spielerin kanntest, was bei uns ja jetzt eigentlich ja erst einsetzt. Also durch dieses große Medieninteresse kann man ja jetzt wirklich auf die Straße gehen und jeder kennt die Namen von Kim Kulig und Lira Bayramay und so.
Genau.
Das ist ja wirklich ein toller Effekt dieser WM, das muss man ja sagen, dass man die Spielerin jetzt genau wie die Männer dann tatsächlich auch kennt. Das finde ich ganz schön. Wie geht dir das?
Ja, natürlich. Finde ich jetzt auch. Also ein paar Namen sind natürlich auch Laudier und Behringer und so, die gestern auch richtig reingehauen haben und Krings und so. Klar. Aber bei mir ist es halt so, wie ich eben schon angedeutet habe, mit Namen, das geht immer sehr schnell bei mir weg, weil mein Haupthirn ist immer mit anderen Sachen beschäftigt.
So, und womit sich dein Frontalhirn, dein Haupthirn sowieso momentan beschäftigt, darüber reden wir gleich ein bisschen. Ich freue mich, dass du da bist, jetzt erstmal ein bisschen durchatmen. Ich hoffe, da im Studio, wo du bist, gibt es jetzt auch was zu trinken für dich und wir reden gleich weiter.
Dankeschön.
Gerne.
Bis gleich.
Ja, Musiker durch und durch, das hört man immer wieder von dir, Helmut Zerle. Du lebst Musik, du atmest Musik, du wolltest nichts anderes machen in deinem Leben als Musik.
Ich kann nichts anderes.
Was? Das ist doch so eine wunderbare Begabung. Also da kann man auch sagen, da bist du doch wirklich beschenkt, dass sich das dann auch so erfüllt hat.
Das stimmt, totales Glück gehabt. Ich bin aber auch ein bisschen, wie sagt man, dickköpfig oder hartnäckig und bin halt immer dabei geblieben. Auch wenn meine Fähigkeiten eher durchschnittlich sind, denke ich mal, ich bin einfach immer dabei geblieben, weiterzulernen und immer weiterzulernen. Und gut, ich hatte auch ein bisschen Talent und Glück. Und ja, dadurch ist es halt so gekommen. Nur am Anfang war es halt so, dass für mich Musik einfach das Wichtigste war. Es war jetzt nicht wichtig, ein großes Haus oder ein tolles Auto oder in Urlaub zu fahren, sondern einfach nur überleben. Das war das Größte. Und meine Eltern beweisen, guck, ich kann auch mit Musik überleben.
Ja, was ja manchmal ein ganz schön schwieriger Kampf ist. Das weiß man ja bei vielen jungen Musikern. Viele haben diesen Traum. Und dann ist die Realität wirklich jetzt ganz ernsthaft eben auch dann tatsächlich sehr, sehr hart.
Natürlich. Man muss echt, also ich bin damals ausgegangen, dass ich nie mehr als das, was gerade so notwendig zum Leben ist, ich verdienen werde. Das ist dann zwischendurch auch mal mehr geworden. Das hat mich natürlich total gefreut.
Also das hast du auch in Kauf genommen, ein Leben in Kargheit sozusagen. Ja.
Aber immer umhüllt
von Musik.
Ich habe aber auf nichts verzichten müssen, weil all das, was mir wichtig war, hatte ich ja. Ich hatte Kinder, Frau und ich hatte auch ein Auto, aber ein R4, der war sowieso cooler als ein Benz damals. Und Möbel vom Sperrmüll waren auch viel angesagter als jetzt neue Möbel zu kaufen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich auf irgendwas verzichten müsste.
Aha. Und bist du jemand dann, der nicht dieses Sicherheitsdenken hat? Weißt du, ich gründe erstmal eine Familie, wenn ich eine gewisse finanzielle Basis habe. Das scheint dann ja bei dir nicht der Fall zu sein.
Nee, dafür bin ich viel zu spontan oder zu impulsiv. Ich lebe das Leben im Moment und das ist vielleicht auch ein Nachteil. Manchmal, ich denke nicht so viel darüber nach und gebe einfach erstmal Gas und dann habe ich mich verfahren. Aber das ist eher so, wie ich mein Leben angegangen bin. Und
ist das immer noch so? Weil wir haben dich vorhin, als du noch im Parkhaus den Ausgang gesucht hast, haben wir deine Kurzbiografie vorgestellt und da gibt es ein Zitat von dir, da sagst du, also man muss einfach in dieser Branche wahnsinnig sein, irre, verrückt, man muss es auch bleiben.
Ja,
Hast du das noch in dir?
Ich glaube, das verliert man nicht. Also egal, auch wenn ich jetzt mal bei Harald mal ein paar Aufträge hintereinander habe, auch das ist irgendwie mal wieder vorbei oder kommt mal wieder neu oder was anderes. Man braucht diese Verrücktheit und diesen Wahnsinn, um überhaupt sich da wohlzufühlen, weil wenn man so ein bisschen Bedürfnis nach geregelten Verhältnissen hat, dann ist man in der Musikbranche falsch.
Dann können wir ja nur lachen. Nee, ja gut, also das heißt, mit Harald meinst du natürlich Harald Schmidt, den du seit 95 immer mal wieder mit Unterbrechungen dann auch musikalisch begleitest. Darüber können wir gleich noch ein bisschen sprechen. Aber diese Liebe zur Musik, das würde mich nochmal interessieren. Ist das bei dir im Elternhaus geweckt worden? Kommst du aus dem musikalischen Elternhaus?
Ja, mein Vater hatte immer den Wunsch, selber Orgel zu spielen und die stand dann da rum, schon als ich mit 7 da zum ersten Mal drauf rumgeklimpert hat, habe ich dann auch ein paar Stunden genommen. Meine Schwester, meine Ältere, hatte da schon ein Jahr Unterricht und als ich dann nach 3 Wochen weiter war im Klavierbuch als sie nach einem Jahr, hat sie aufgehört, hatte keine Lust und wirft mir das heute noch vor. Wegen dir mache ich keine Musik, du warst so viel schneller und das hat mich so demotiviert. Nein, aber ich hatte damals auch schon sehr viel Spaß an dem Ding rumzuschrauben und damals gab es ja auch noch die tolle Serie Raumpatrouille mit Peter Thomas Musik, wo der ja so auch so auf so Fafisa-Orgeln so Cluster, so schräge Töne gemacht hat. Genau.
Die hast du nachgespielt.
Die habe ich dann nachgespielt. Nicht gerade zur Freude meines Vaters, der sich was anderes vorgestellt hatte. Aber ich habe auch schon recht früh angefangen mit den Geräten zu experimentieren.
Na, aber das macht natürlich eben auch jemanden aus, der neugierig ist auf genau diese Musik. Und du warst Hahn im Korb, um nochmal ein bisschen dein Elternhaus zu beschreiben, mit 3 Schwestern. Okay, genau. Eine ist jetzt immer noch Weihnachten frustriert, weil du musikalisch besser bist. Bist du der Jüngste oder bist du...
Ich bin genau in der Mitte. Ich habe, wie gesagt, eine ältere Schwester und danach kamen dann noch 2 jüngere. Die nächstjüngere, Andrea, ist auch sehr musikalisch. Die war auch lange Zeit mit dem Hans Nieswand zusammen, erfolgreicher Hausproduzent, und ist selber auch DJing, also eher jetzt so in der Reproduktion. Macht sie nach wie vor auch noch sehr coole Auftritte, wo ich gerne auch hingehe.
Aber dann ist dein Elternhaus, dein Vater und deine Mutter ja jemand gewesen, die das eben auch gefördert haben.
Absolut. Ohne die hätte es das nicht gegeben. Als er dann gemerkt hat, dass meine Fähigkeit immer besser wurde, hat er dann auch richtig Geld investiert in eine teurere, eine richtige Hammond. Also das war damals über 6.000 Mark. Also so viel, wie man, glaube ich, in einem halben Jahr verdient hat. Oder so. Ich glaube, mein Vater hat damals 1.000 Mark oder was verdient. Oder so.
Also der war Ingenieur bei Ford in Köln.
Genau,
ne?
Genau. Und das war schon enorm. Also ich weiß nicht, wie er das meiner Mutter beigebracht hat, aber irgendwie ging es dann. Ich war natürlich auch sehr stolz, so ein tolles Instrument
Schätzlein,
zu spielen.
Der Junge hat Talent, hat er gesagt.
Aber er hat ja auch selber immer, er spielt ja auch selber noch immer drauf. Also.
Und wann hast du denn tatsächlich das erste Mal gedacht, damit kann ich auch Geld verdienen, davon kann ich leben oder will ich leben? Am Anfang war es ja nicht so viel Geld.
Ich glaube, dass der Plan, davon zu leben, ging los, glaube ich, mit 13, als ich meine erste Band hatte.
Oh, das ist so früh.
Ja, das ging einher. Der Erfolg auf dem Schulhof, wenn wir da aufgebaut hatten, auf einmal haben die Mädels sich für einen interessiert.
Oh, vorher war der ich alte Trick.
Genau, ja. Das ist der einzige Grund. Nur wegen den Mädels mache ich Musik. Ja, auch damals, das war auch ein wichtiger Aspekt, dass man auf einmal jemand war. Vorher, Und gleichzeitig kam dann die Unlust mit jeden Morgen um 6 Uhr aufzustehen, um zur Schule zu gehen. Das kombiniert mit dem Bewusstsein, ach, ich könnte doch eigentlich auch Musik machen. Und ich glaube dann so mit 14, 15 hatte ich dann meine ersten Studiojobs, die ich teilweise mehr recht als schlecht, weil ich bin ja kein guter Reproduzent. Ich bin eher jemand, der was komponieren kann. Aber ich kann mich auch ein bisschen reinschaffen. Das habe ich ja dann auch bei Restaurant.
Jetzt stell mal
gemacht.
Hier dein Licht mit unter den Scheffel. Ich weiß, dass du ja bescheiden bist. Wir klopfen dir gleich noch nach den Nachrichten gebührend auf die Schultern, lieber Helmut. Aber das ist ja interessant, dass du mit 13 auf dem Schulhof gesehen werden wolltest und dafür eine Band gegründet hast. Gute
genau.
Taktik. Gleich mehr mit dir. Ja, der, ich glaube, in der 12. Klasse die Schule abgebrochen hat und dann raus wollte in die Freiheit. Wie hat sich das angefühlt, lieber Helmut?
Ja, ich bin ja damals mit meiner damaligen Freundin mit dem Zirkus quasi abgehauen. Der war gerade in Köln. Das waren die Anfänge vom Zirkus Roncalli, damals noch mit André Heller.
Mhm.
Und,
klingt ja, romantisch.
Ja, einige meiner Freunde haben da schon mitgearbeitet und ja, meine Freundin hat dann da Nummerngirl gemacht, das war ein sehr hübsches Mädchen und ich habe am Eingang Saxophon gespielt und Karten abgerissen und habe dann ein halbes Jahr, wir sind dann nach München und dann habe ich ein halbes Jahr im Wohnwagen gewohnt. War eigentlich ganz, ganz, ganz nett so, mal weg von zu Hause und keinen Druck und gar nichts. Und meine Eltern wussten am Anfang auch gar nicht, wo ich bin. Also ich wäre ausgeflippt als
Jetzt
als,
selber als
Vater,
Vater von zwei Kindern weißt du ja eigentlich, was für Ängste man dann aussteht, oder?
Absolut, absolut. Da muss man aber echt locker bleiben. Gerade meine jüngere Tochter ist ein absoluter Wildfang und da musste ich schon sehr mich zusammenreißen. Und das muss man auch lernen.
Genau, du hast all das zurückbekommen, was du deinen Eltern auch gegeben hast. Aber das ist tatsächlich vielleicht auch schon so eine Vorbereitung gewesen auf dieses Tourleben später. Aber dieses Suchende, Unterwegssein, das ist ja schon etwas, was dein Leben auch begleitet. Wenn man so sagt, du bist auch jemand gewesen, der gerne getrampt ist. Also eine Büchse Ravioli im Rucksack. Und eigentlich ja auch nicht wissen, wer hält an und wer nimmt sich da mit.
Das ist unglaublich, was für Informationen du hast. Das ist ja Wahnsinn. Das muss ich wohl irgendwann schon mal gesagt haben. Toll, aber das ist wirklich so. Es war wirklich mit einer Büchse Ravioli im Rucksack und vielleicht 5 Mark in der Tasche und vielleicht noch ein paar Bongos. Einfach los nach Holland. Dann irgendwie wurde man da schon, ist man da schon angekommen. Früher war das mit dem Tramp mir auch nicht so riskant. Also das war
damals. Nimmst du noch Einhalter mit heute?
Ehrlich gesagt, nein. Aber ich sehe auch
kaum
noch
welche.
Also ich
gehe mal davon aus, dass du nicht mehr trampst. Aber als Autofahrer ist man da doch dann ja ein bisschen ängstlich, ja, ne?
Ja, mir ist auch mal was passiert, dass dann einer sagte, nee, es geht jetzt nicht dahin, wo du willst, sondern da, wo ich hin will. Und das waren dann direkt 2 Leute. Und dann konnte ich gerade noch abhauen. Da habe ich gesagt, nee, ist doch nicht so mein Ding. Das ist halt dummerweise, als ich da so getrennt bin, das war noch so diese Love-and-Peace-Zeit. Die hat nur ein paar Jahre gedauert. Und dann wurde es dann ganz schnell ausgenutzt von Menschen, die das dann halt zum Bösen genutzt haben. Aber ich habe ein bisschen da in diese Zeit noch reinschnüffeln dürfen. Das war noch wirklich ganz ganz, ganz süß damals. So, wir lieben uns alle und alles ist gut. Und wir sind, naja, die Anfänge der Atomkraft Nein-Danke-Bewegung.
Ja, und dann habe ich eben angekündigt, dass du ja Zivildienst gemacht hast. Das musst du einfach nochmal erzählen, dass du ja mit der Gitarre in der geschlossenen Psychiatrie gearbeitet hast. Ja. Erzähl bitte diese lustige Geschichte mit dieser 60, ja. Nee, du hast 60 Kilo gewogen und musstest 3 Zentner Frauen waschen.
Das ist wohl wahr, die waren richtig, also ist sowieso, es war ja damals, gab es ja nur Zivildienst oder Bundeswehr, und Zivildienst war damals 1,5 Jahre, also schon eine richtig lange Zeit und ja, irgendjemand sagte da in dem Krankenhaus, ist doch gut und ich bin dann dahin und so, die haben mich auch direkt genommen und nachher habe ich dann auch schnell festgestellt, warum, weil das wollte keiner machen, auf einer geschlossenen Station speziell für psychisch gestörte Frauen zu arbeiten, ist kein Zuckerschlecken, das habe ich dann auch schnell gemerkt. Allerdings habe ich natürlich
warum,
auch...
Warum, was ist dir passiert?
Ja, zum Beispiel geht man neben einer Frau und auf einmal haut die auf den Bauch, so unvermittelt, oder sie sagt dir gerade, du willst ja wohl auch lieber jetzt auf der Wiese sein, nachdem ich gerade gedacht habe, ich wäre jetzt lieber auf der Wiese, so mit Gedanken lesen. Also sehr unheimlich. Da weiß man noch nie. Die hatten manchmal auch so manische Blicke. So. Also manchmal habe ich richtig Schiss gekriegt. Andererseits gab es aber auch sehr schöne Momente, wie die Sache mit der Gitarre, wo halt eine Patientin, die bekam halt immer so ein Schlafmittel. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen, bin ich über die Medikation hinweggegangen, habe ich einfach so lange Gitarre gespielt, ein paar Harfentöne gemacht, bis die eingeschlafen war.
Ah, das ist doch viel besser als Medikamente.
Genau. Das habe ich dann auch in den B-Bogen, bei der Übergabe. Es ist ja so, dass die Schichten immer so kurz berichten, was sie an Medikation verabreicht hatten. Und ich hatte dann halt anstelle von Medikamenten dann eine halbe Stunde Gitarrenspielen eingetragen. Und da waren natürlich, ein paar Leute fanden das nicht so witzig, andere haben wieder sehr geschmunzelt, aber so die Konservativen meinen, das geht ja nicht, der Arzt, das ist ja so und so verschrieben.
Du hättest eine ganz neue Musiktherapie entwickeln können für die Psychiatrie. Ja. Helmut, hättest du weitergeben? Warum hast du denn eigentlich verweigert?
Ja, ich fand die Idee, auf Menschen zu schießen, noch nie so toll. Weil das ja letztendlich das bedeutet, aber man kann natürlich auch schlecht in der Friedens, ich weiß in keiner Bewegung, aber zumindest der Gedanke des Friedens war für mich ganz klar. Als Hippie kann man nicht an die Waffe gehen und deswegen gab es überhaupt keine Alternative. Heute würde ich das vielleicht wieder anders sehen, weil man ja da auch Musik machen konnte.
Aha, wir heißen jetzt nochmal Bundeswehrorchester, ne?
Ja, und die sind auch richtig gut. Also, nur das ging mit meiner damaligen Einstellung überhaupt nicht. Das war nicht zu vereinbaren. Deswegen habe ich auch alles gemacht, um nicht zu bunt. Obwohl ich hätte da wirklich ein halbes Jahr weniger leisten müssen. Aber nee, das ging
aber du wärst vielleicht in eine andere schwierige Situation gekommen. Genau, nämlich dann tatsächlich an einen Kriegseinsatz vielleicht verwickelt worden zu sein. Ne? Ja, aber dein Leben, dieses Unterwegssein, darüber würde ich gleich ganz gerne nochmal mit dir sprechen. Denn du hast ja auch große Erfolge mit Westernhagen auf der Bühne erlebt. Und wie das ist, wenn man dann tatsächlich vor 60.000 Leuten steht. Ja, das musst du gleich nochmal ein bisschen beschreiben. Ein Song. Dann sind wir wieder da. Ja, unser Gast des Tages ist heute Helmut Zerlett. Und lieber Helmut, die Blues Brothers haben es gerade nochmal gesungen. Everybody needs somebody to love. Also jeder braucht jemanden, den man liebt. Aber eben auch geliebt zu werden. Ist das eigentlich ein Motor gewesen für dich als Künstler, um dich auf die Bühne zu stellen?
Ich glaube, dass das eine sehr, sehr große Triebkraft ist für einen, hört sich jetzt an, aber ein Antrieb ist, auf die Bühne zu gehen, weil ich glaube, niemand geht gerne freiwillig vor eine große Menschenmenge, weil man kann sich ja da so entblößen und was man ja auch zwangsläufig tut und das kann auch ganz schön schief gehen. Also man muss da über diverse Barrieren gehen, das geht mir immer noch so. Ich habe zum Beispiel gestern Abend bei einem Freund auf einem Konzert ausgeholfen und auch wenn es nur im kleinen Kreis hier im Bergischen war, es war trotzdem, auf die Bühne zu gehen, der Schritt ist dann doch immer mit sehr viel Herzklopfen und man kann ja immer alles schief machen, alles falsch machen und kann was schief gehen.
Hast du ein Ritual, bevor du auf die Bühne trittst, was dich beruhigt, von dem du weißt, okay, damit kann ich einigermaßen ruhig atmen, die ersten Minuten überstehen? Oder?
Nee, ich habe noch nichts gefunden, aber es ist so, in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, bin ich total ruhig. Also vorher mache ich mir tierisch ins Hemd. Aber in dem Moment, wo ich dann auf der Bühne stehe, ist es wie weggeblasen. Ich sollte eigentlich mich öfters daran erinnern, dass das so ist. Aber ich vergesse das immer wieder, dass ich auf der Bühne dann doch wieder ganz okay bin. Aber die Zeit vorher ist ganz, ganz schwierig. Das geht mir vor allen Dingen so, wenn ich zum Beispiel eine Laudatio oder so halten muss und ich mag es nicht von Promptern abzulesen und versuche dann immer auswendig das Ganze zu machen und ein bisschen zu improvisieren. Und das ist natürlich, wenn du damit nichts da stehst und sollst dann bei einer Echo-Verleihung irgendjemanden laudieren, was das, was das Verb wohl sein soll. Also das ist für mich noch schlimmer. Wenn ich allerdings so live spiele in meinem Fahrwasser, da ist dann auf der Bühne dann alles easy.
Und du hast aber eben alle Mengen an Publikum sozusagen auch erlebt, also den kleinen intimen Kreis, ja, zusammen aber im Fernsehpublikum, wo du dann ja das Studiopublikum erlebst auch, und gar nicht siehst, wie viel draußen an den Bildschirmen sitzen.
Zum Glück.
Aber eben auch, du hast es ja mal so gesagt, Popstar für 4 Wochen inklusive Vollpension, ja, genau. Mit Marius Müller-Westernhagen vor, korrigiere mich, 60.000 Leuten, was ist das für ein Gefühl? Das ist doch irre.
Ja, Wahnsinn. Das ist teilweise sogar noch mehr im Niedersachsenstadion vor 70.000 Leuten. Es ist natürlich schon unglaublich, wenn so viele Leute mitsingen oder eventuell, wenn man vorgestellt wird, deinen Namen skandieren. Es ist schon, wenn man da nicht einigermaßen gefestigt ist.
So ein schöner Name. Helmut.
Lästig oder wie schön rufen, ja. Aber dann ist man dann eine Stunde später dann an der Hotelbar und redet mit dem Barmännchen und ist wieder ganz für sich und ganz allein. Und dann, ich glaube, diese Diskrepanz ist für viele Menschen sehr, sehr schwer zu ertragen. Also das ist nicht leicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass einige, gerade dieser künstlichen Superstars, dass die da ganz schön drunter leiden. Auf einmal sind sie berühmt und im nächsten Moment, wenn der Stecker rausgezogen wird, kennt die wieder kein Mensch. Und
ist so ein bisschen Lebenserfahrung doch ganz hilfreich, oder?
Bei mir ist es ja so, dass ich so ganz langsam da reingewachsen bin, immer ein bisschen mehr erfolgreicher wurde und auch gesehen habe, dass andere Kollegen zum Beispiel zur Neuen Deutschen Welle sehr erfolgreich waren und als diese Welle abgeschwappt war, dann auf einmal nicht mehr so stand. Also ich wusste auch immer schon, dass Erfolg auch was Temporäres ist, gerade in der Öffentlichkeit zu stehen. Da sollte man nicht zu viel Gewicht drauflegen und ich habe auch immer eine Frau um mich herum gehabt, die mich wieder auf den Boden zurückkommt.
Und du bist, das muss man auch sagen, du bist ja früh Vater geworden, ja, mit auch 22 und du bist unterwegs gewesen, on Tour, du hast ja aber immer früh Verantwortung gehabt. Würdest du denn sagen, dass Familie etwas ist, was dich dann auch geerdet hat?
Auch das, auf jeden Fall. Man ist ja viel unterwegs. Und meine ältere Tochter wirft mir das heute manchmal vor, dass ich so wenig da war. Auf der anderen Seite, wenn ich dann da war, war ich dann 100% für sie da. Ich musste dann nicht morgens zur Arbeit und kam dann abends müde nach Hause und war schlecht gelaunt, sondern dann haben wir dann oft mal 3-4 Wochen am Stück verbracht.
Also du glaubst nicht, dass du was verpasst hast, weil man hat dann ja schon, wenn man auf Tour ist, auch große Phasen der Abwesenheit. Ne?
Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich hat man immer das Gefühl, wenn die Kinder werden so schnell groß und aber Mensch, es waren doch eben noch Babys und jetzt ziehen die schon aus und man hat dann schon das Gefühl, dass man was verpasst hat, aber das gehört nun mal zu dem Leben und zu meinem Leben und zu dem Beruf dazu, dass man eben auch viel unterwegs sein muss. Als Künstler bist du ja jeden Tag wieder verantwortlich dafür, dass du morgen noch einen Job hast und deswegen guckst du halt auch immer, dass du was machst. Andererseits gibt es auch wieder große Phasen des Privatlebens und die muss man auch, ich muss die mir reinschreiben in meinen Terminkalender wie ein Job, sonst klappt das nicht, sonst ballert man sich mit Jobs zu.
Weil man eben immer wieder Angst hat, morgen könnte es vielleicht schon wieder vorbei sein. Dann, ne? Ja. Aber dann ist es doch gut, dass sich über so eine lange Zeit, 16 Jahre, so jemand wie Harald Schmidt dann eben auch begleitet.
Total, das ist ein absoluter Glücksfall. Und Harald ist auch ein sehr angenehmer Kollege. Du kennst ihn ja auch ein bisschen. Und es ist sehr loyal, der Mensch übrigens. Ne?
Darüber reden wir gleich, okay? Ja, Helmut, wenn man sich nochmal hier deine Diskografie anschaut, ja, Joachim Witt, Westernhage, Jule Neigel, Stefan Remmler und, da warst du ja wirklich viel on Tour, auch unterwegs als Musiker, jetzt kennen und erleben und lieben wir dich ja seit, ich glaube, 16 Jahren schon an der Seite von Harald Schmidt. Ich wollte schon gerade Helmut Schmidt sagen.
Es passiert viel, Leute.
Ja, genau. Also jetzt natürlich die Frage, er wechselt zum Privatsender. Was machst du? Gehst du mit?
Ja, ich denke schon, dass ich mitgehe. Also zumal er das so. Also ich habe dann in der Zeit bei einem Interview gelesen, kurz nachdem er das öffentlich gemacht hat, dass er zu Sat.1 geht, dass er über Personalfragen sich noch keine Gedanken gemacht hätte. Nur Hauptsache Helmut kommt wieder mit.
Hallo, das entfernst du aus der Zeitung? Ich meine, trefft euch nicht mal zum Abendessen? Gibt's nicht einen Vertrag? Was ist denn das hier für ein Geschäftsgebaren? Ich bin schockiert.
Ich fand's total klasse. Das macht Harald ja meistens so. Aber ich fand das total süß. So einen Vertrag über die Zeitung zu kriegen, ist auch nicht schlecht.
Da bist du aber relativ gelassen.
Ja.
Das heißt, es gibt tatsächlich nur so einen Handschlag und es gibt gar keinen
Vertrag? Genau. Ich habe noch nie einen Vertrag mit ihm gemacht, ehrlich gesagt. All die Jahre nicht. Das ist eine pure Vertrauenssache zwischen mir und ihm. Und wenn es mal nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr.
Ein Schmidt, ein Wort.
Genau, genau so.
Was lernt man denn bei 16 Jahren Fernsehpräsenz eben auch und Musik im Fernsehen?
Ja, es ist gar nicht so leicht, wie es vielleicht aussehen mag, zwischendurch so schnell mal einen Jingle zu machen, weil dazu gehört sehr viel Vorbereitung und auch sehr viel Erfahrung. Man sieht ja auch häufiger, dass es mal nicht klappt bei anderen Produktionen. Man muss da sehr viel Ruhe mitbringen. Und ich habe, glaube ich, eine Eigenschaft, die mich da sehr befähigt dazu ist, dass sobald irgendwo Stress ist, dann schalte ich 3 Gänge zurück und mache erstmal ganz langsam im Kopf und verbreite eine Ruhe und so eine Selbstsicherheit, die ich wahrscheinlich gar nicht habe, aber auf andere Leute dann so wirkt, ach, der weiß ja schon, wie es weitergeht, auch wenn jetzt hier alles den Bach runtergeht. Und wir zeichnen ja zwar auf, aber wir machen das ja wie live. Das heißt, wenn was schief geht, dann wird das trotzdem gesendet.
Wunderbar. Und ich mag ja solche Momente. Das ist wie vorhin, als wir auch tatsächlich gesagt haben, okay, du kommst jetzt zu spät, ja, es funktioniert nicht, falsches Studio, feststecken, dass man das dann auch tatsächlich transparent macht.
Auch da musste ich mich eben ganz beruhigen und sagen, du, das ist jetzt so, ich muss jetzt irgendwie schauen, wie ich jetzt hier weiterkomme. Der Taxifahrer weiß nicht, wie er aus dem Parkhaus rauskommt. Wir sind auch in der Live-Sendung und die Schalte geht. Naja, gut, aber es hat ja alles geklappt.
Aber das heißt eben solche Momente, wenn der Harald dir irgendwas zuruft, das habt ihr dann vorher abgesprochen, wird das geprobt oder bist du derjenige, der sagt, das sind die Elemente, die ich heute musikalisch in die Show mit einbringen möchte?
Teils. Es ist so, dass ein Sendeablauf wird grob geplant, dass wir ungefähr wissen, dann passiert diese Aktion, dann ist der Gast da und so weiter. Das sind Konstante, die ich vorher berechnen kann. Aber wenn wir zum Beispiel, wenn er mich anspricht oder ich mal irgendwas reinrufe, das ist immer spontan und da weiß man nie, was kommt.
Beide Seiten wissen das nicht. Das ist ja immer auch das Schöne. Bist du heute bei mir live in der Sendung, also sitzt in Köln im Studio, ich hier in Frankfurt, aber gibt es denn für dich bei deinem turbulenten Leben, du hast gestern Abend noch gearbeitet auf einem Konzert, bist für einen Kollegen eingesprungen, ein typisches Sonntagsritual?
Ja, es ist eigentlich so, dass das Samstag, Sonntag für mich die besten Tage zum Arbeiten sind, wo keiner anruft und so. Ich hoffe, die religiösen Freunde mögen mir das verzeihen. Aber das ist eigentlich für mich eine super Zeit. Ab Montag wird es ganz schlimm. Trotzdem gibt es natürlich gewisse Sachen, die ich nur am Wochenende mache. Meine Partnerin arbeitet in der Woche in Bayern und sie hat mir vor kurzem die Liebe zu Tieren bei mir geweckt. Und deswegen habe ich mich gerade so, der arme Hund auf der Autobahn, da eben in der Warnmeldung, ich habe angefangen zu reiten und trau mich sogar, Hunde zu streicheln.
Hast du das vorher nicht?
Nee, ich hatte totalen Schiss vor Tieren. Als Kind bin ich wohl mal von einem Mini-Hund angefallen worden, aber das hat dann so ziemliche Auswirkungen gehabt. Und mittlerweile kann ich ein Pferd füttern und satteln und zäumen und putzen und habe mir sogar eine Reithose jetzt gekauft und so. Also das ist klasse, was man immer noch alles so entdecken kann.
Und
das
stolz
ist
auf dich, Helmut.
Tolles Gefühl, auf so einem Pferd zu sitzen.
Ja. Aber du weißt, dass Reiten ganz gefährlicher Sport
ist. Natürlich. Ich reite mit Helm und ich fahre auch Fahrrad mit Helm.
Ach, du reitest auf so einem Zirkuspferd, auf so einem Karussell. Jetzt verstehe ich nicht, wenn du sagst, du fährst auf bei so einem alten. Wunderbar.
Ich bin auch richtig Fan jetzt geworden.
Du hältst dich an dieser Stange fest. Und
genau. Jetzt es ist ja in Aachen die Tio und da freue ich mich schon tot, die Lass noch mal zu sehen. Kennst du dich ein bisschen aus mit der Dressur?
Ja, natürlich. Alle.
Hammer, ne?
Ach, du darfst diesen Totila streicheln.
Ich weiß noch nicht,
Superpferd. Da musst du Samthandschuhe anziehen. Der ist, ich glaube, 10 Millionen wert.
Genau, nicht, dass der dann einen Schreck kriegt, wenn ich einen sehe und einen Herzinfarkt oder
so. Und wenn du dann ganz mutig bist, dann gehen wir das nächste Mal hier in Hessen in den Opel Zoo und dann darfst du auch schon Ziegen mit kleinen Möhrchen füttern, okay?
Mal gucken, wie weit ich dann bin.
Sag mal, wir retten am Sonntag immer das Sonntagsbraten, ja, mit unserem Koch Sebastian Dicker. Und ganz kurz zum Schluss, der sagte mir irgendwie, du hast Ahnung von Senf? Stimmt das?
Ja, ich habe einen eigenen Senf gemacht. Und der wird zufällig, ich meine, das heißt zwar Kölner Senf, aber das darf man jetzt gar nicht lauten. Gut, wir sind ja in Hessen. Der wird in Frankfurt hergestellt. Ein Freund von mir, der eigentlich Verleger ist, der macht so nebenbei auch Senf. Und dann haben wir irgendwann mal gedacht, es gibt Düsseldorfer Senf und alles Frankfurter, aber es gibt noch keinen richtigen Kölner Senf. Und dann haben wir so lange an einem Abend ausprobiert und gemixt und da noch Rosinen rein, noch ein paar Nelken, bis er dann so schmeckte, dass er auch zu einem guten mittelalten Gouda passte.
Aha. Ja, das habt ihr ja, wie heißt das? Halver
Hahn.
Halver Hahn. Siehst du, ich bin jetzt schon richtige Hessin hier. Aber es macht ja nichts, das ist super. Also du schaffst in Frankfurt Arbeitsplätze und verkaufst dann den Senf in Köln.
Ja, der geht in ganz Deutschland. Also im Kaufhof kann man, ich habe keine Produktwerbung jetzt hier.
Nein,
machen.
Also.
Nein, aber man kann ihn überall kaufen.
Aber das stimmt, dann hast du auch eine Nähe dazu. Helmut, ich wünsche dir einfach weiterhin alles Gute, ja, dass du von Musik leben kannst, dass sich das weiterhin so erfüllt.
Das weiß man ja nie.
Ja, und beim nächsten Mal streicheln wir dann auch schon deutsche Doggen, nicht nur kleine Yorkshire, ne?
Oh ja.
Wir üben das.
Gut.
Pass auf dich auf und danke, dass du mein Gast des Tages heute warst.
Sehr, sehr gerne, jederzeit.
Tschüss.
Bis bald.
Ciao, Helmut.
Tschüss.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.